Das Geheimnis Gottes. Wir haben beachten dürfen, im Neuen Testament kommt dieses Wort Mysterion, Geheimnis, 27 Mal vor. In den Evangelien und im Buch der Offenbarung Jesu Christi zusammen 7 Mal und die übrigen 20 Stellen im Neuen Testament sind dem auserwählten Rüstzeug für die Nationen, dem ehemaligen Saul von Tarsus, geschenkt worden. Geheimnis Gottes, der Leib des Christus in Herrlichkeit. Und darin ist alles Übrige an Gottes Herrlichkeiten und Weiten verborgen wiederum. In uns hat Gott das Wort der Versöhnung niedergelegt, in Christo Jesu. Und wir sind gebracht zur ganzen Gottesfülle in Christus Jesus. Und die wunderbarsten Dinge Gottes, die anbetungswürdigsten, die hat er wohlweislich bis mit 2 Mal verborgen. Wir reden aber Weisheit Gottes in einem Geheimnis, die verborgene. Weiter zur kurzen Repetition. Nur noch einmal dieses wunderbare Wort, das Geheimnis Gottes ist oben vollendet, der Leib des Christus, wenn unten die Mitte der letzten 7 Jahre angekommen ist. Die 7. Posaune erschallt und die Gerichte übergehen zu den 7 Zornschalen. Ich hatte zu bezeugen, dass die 70. Jahrwoche, die letzten 7 Jahre dieses Zeitalters, erst laufen können, wenn wir nicht mehr da sind. Das liegt ganz in der geistlichen Natur der Zusammenhänge. Also, das Geheimnis Gottes. Wie gut, dass er die Dinge in Geheimnisse gehüllt hat. Und dann noch in einer Weise, dass die herrlichsten Gotteswerte, die allerheiligsten und wunderbarsten, von ihm ausgerechnet in Zuständen, Gegebenheiten, Geschöpfen verborgen ist, die in den Augen der ganzen Menschen, sowohl der Ungläubigen als der Gläubigen, vorerst nichts geachtet werden, verachtet sind, verächtlich sind. Genau dort Maximum von dieser Tatsache haben wir heute Morgen gehört. Im Schatten hat Gott seine Weisheit verborgen. Wir verstehen dann nur kurz ein prächtiges Beispiel des geistlichen Verständnisses der Geliebten im Hohen Lied, wenn sie bezeugt: Ich habe mich mit Wonne in seinen Schatten gesetzt, und seine Frucht ist meinem Gaumen süß. Sein Schatten. Die dunkelsten Angelegenheiten im Gesetz und den Propheten sind die Behälter, die Gefäße, in denen Gott die allerheiligsten, wunderbarsten Gottes Schönheiten und Werte verborgen hat. Und uns ist es geschenkt, hier Zugang zu haben, Dinge zu sehen, die kein Auge gesehen hat, Worte zu hören, die kein Ohr gehört hat, Wunderdinge in unser Herz aufnehmen zu können, die in keines Menschen Herz gekommen sind je. Und uns Elendesten von allen, auch die wir hier sind jetzt, ich bin überzeugt, wir gehören alle, was die Herden Gottes betrifft, zu den Elenden der Herde. Als alle Hirten und alle Herdengenossen, Sacharja 11, feststellten: Das, was wir jetzt gehört haben, kann unmöglich Gottes Wort sein. Gibt es heute auch noch so Ansichten, über Worte, die in der Bibel stehen? Da erkannten nur die Elenden der Herde, dass es umso wunderbarer Wort Gottes war. Ganz gewaltig. Und nun unsere Geheimnisse, die Gott dem Apostel Paulus anvertraut hat. Und zwar nehmen wir das schön der Reihe nach im Neuen Testament. Erste Stelle, Römer 11, Vers 25. Ein Geheimnis eines gewaltigen Gottesgerichtes über Israel.
Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, auf dass ihr nicht euch selbst klug dünket, dass Verstockung Israel zum Teil widerfahren ist, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird. Und also wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht.
Soweit. Ja. Ein Geheimnis, Verstockung Israel, das wissen wir doch alle schon längst. Israel verstockt wurde. Ein Geheimnis der Verstockung. Paulus darf schreiben, Beispiel Pharao. Gott verstockte das Herz des Pharao. Das verstehen wir. Weniger haben wir beachtet oder verstehen wir, wenn von den 12 Jüngern eines Tages geschrieben steht, nachdem Jesus ein Wort ausgesprochen hat, Sie verstanden es nicht, denn ihre Herzen alle waren verstockt. So, auch des Johannes. Jawohl. Denn ihre Herzen waren verstockt. Das sagt uns, liebe Geschwister, Verstockung der Herzen heißt ja nicht etwa hoffnungslose Situation für den Betreffenden. Sind die 12 Jünger deshalb nicht von Gott hochgeehrt worden? Ins neue Leben überführt worden? Doch. Er, Gott, verstockt, wenn er will, und begnadet, wenn er will. Also was kann dann der, wenn Gott sein Herz verstockt? Und das stimmt mit der Tatsache überein, als Gott den Mose berufen hat, nach Ägypten zu ziehen, nach 40 Jahren Hirtendienst am Sinai, sagte er ihm prompt: Ich werde das Herz des Pharao verstocken. Also sei dann nicht erstaunt, wenn der nicht will. So. Geheimnis der Verstockung. Jetzt könnten wir unsere schiefe Vernunft, die gar keine ist, die sagt ja, wenn Gott verstockt, wen Gott verstockt, wie er will, was kann er dafür? Antwort der Schrift: Der kann alles dafür. Und die Jünger auch. Und der Pharao auch. So. Bei solch heiklen Problemen, die die Schrift vor uns hinsetzt, habe ich immer eine Fragewendung bereit, und die heißt: Herr, zeige mir, wie geht das im Einzelnen zu? Prompt, wir sind an der ersten Stelle, Geheimnis der Verstockung Israels. Wir bleiben bei Pharao. Mose und Aaron erscheinen vor Pharao. Lass mein Volk ziehen. 3 Tage Reise in die Wüste, um unserem Gott zu dienen. Was lesen wir jetzt? Da verstockte der Pharao sein Herz und sprach: Hoho, wer ist der Gott? Und so weiter. Dann kommt die erste Plage, dann schreit er zu Mose: Hilf uns! Mose bittet, dann kommt die zweite, dann kommt Mose wieder und sagt: Bitte lasst mein Volk ziehen. Da verhärtete der Pharao sein Herz zum zweiten Mal. Dann kommt das dritte Mal, dann heißt, da verhärtete der Pharao sich selbst, und so geht es weiter 7 Mal. Lässt Gott durch seine Knechte Mose und Aaron den Pharao ersuchen: Lass mein Volk ziehen. Begleitet das immer mit einem großen Wunder nach dem anderen, um dem Pharao Gelegenheit zu geben, endlich mal Ja zu sagen. Als nun das 8. Mal, so wie ich gezählt habe, Mose und Aaron erschienen vor Pharao: Lass mein Volk ziehen. Und er wieder nicht wollte, da lesen wir: Da verstockte der Herr sein Herz. Also erst wann? Nachdem Gott ihm reichlich Gelegenheit gegeben hat, mit Wundern und Zeichen zu seiner Erleichterung nachzugeben, ne? Auf Gott zu hören. Ja. Ja. Also.
Ja, eine kleine Ergänzung da. Im 2. Mose 3,
ja,
da sagt Gott schon im Voraus.
Ja, das habe ich ja gesagt, gell?
Ja, sagt
schon im Voraus.
Im Voraus, sagt er. aber ich weiß, also Gott informiert den Aaron und Mose.
Ja, jawohl,
und sagt, ich weiß, dass der König von Ägypten euch nicht ziehen lassen wird.
Aha, ja, sehr gut.
Auch nicht durch eine starke Hand. Ja. Und jetzt kommt noch das Schönste. In 1. Samuel 6, Vers 6, was man gar nicht bei dem Pharao denkt. 1. Samuel 6, Vers 6, gleich zu haben. Da steht geschrieben: Und warum wolltet ihr, ich lese dich hier, auch um Israel, wolltet ihr euer Herz verstocken, wie die Ägypter und der Pharao ihr Herz verstockt haben? Aha.
Liebe Geschwister,
danach,
sehr gut.
Kommt Gott und sagt uns doch mal,
Sehr gut. Also, liebe Geschwister, haben wir jetzt eine befriedigende Antwort auf die Tatsache, dass Herzen verstockt werden? Also ganz Sache des Einzelnen oder der Vielen, was nun Israel betrifft. Und jetzt haben wir noch einen Zeugen, glaube ich, in Römer 2. Schlagen wir noch auf, aber dann mit den anderen 19 Geheimnissen, und dürfen wir nicht so lange stehen bleiben, sonst wird es über Mitternacht. Also, wenn ich nicht irre, Römer 2. Da haben wir, ja, vielleicht von Vers 4 an. Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut, nicht wissend, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf am Tage des Zornes und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Ja. Also, häufst du dir selber Zorn auf? Ja. Also nicht, dass Gott einfach jetzt verstockt und dann Zorn auferlegt, wie wir bei Pharao lesen. Zweite Stelle.
In der Beziehung sagte mal der Achtermul, Gott wartet so lange, aber er zwingt nicht, und geht dann auf die Herzensherzigkeit des Pharao und des Menschen ein. Hat er mal gesagt.
Dankeschön. Ich staune immer, was nach langer Zeit für Echos an mein Ohr gelangen. Wunderbar. Also, dann kommt Römer 16, Vers 25.
Dem aber, der euch zu befestigen vermag, nach meinem Evangelium, und der Predigt von Jesu Christo, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das in den Zeiten der Zeitalter verschwiegen war, jetzt aber geoffenbart und durch prophetische Schriften, nach Befehl des ewigen Gottes, zum Glaubensgehorsam an alle Nationen kundgetan worden ist, dem alleinweisen Gott durch Jesum Christum, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Lies nochmal die Stelle vom Geheimnis.
Nach der Offenbarung
geheim gehalten wurde, das mir anvertraut worden war, Eliums, das mit den Mitarbeitern ersten. Die bekannte Stelle.
Verweisheit dieses Zeitlaufs.
Verweisheit unter den Vollkommen. Jeden Gottes in Christus seid in ihm vollkommen gemacht. So. Zurück schnell, blendend nach Hiob. Selbiger Mann war vollkommen. Warum? Weil er von Gott geschlagen scheinbar, oder wirklich geschlagen, aber von den Freunden nicht verstanden, oder haben sich geärgert an ihm. Selbiger Mann war vollkommen. Ruft er aus seinem Elend, ich weiß, dass meine Rose lebt. Ist der Mann vollkommen? und dass er als der Letzte auf der Erde stehen wird und meine Augen werden ihn sehen, wie er ist, hat Hiob klar gesehen. Und die Freunde haben gedacht, jetzt ist er ganz übergeschnappt. So.
Er wird aber schon vollkommen genannt, bevor die ganze Sache beginnt.
Ja, ebenso beginnt ja die Schrift. Ja. Selbiger Mann war vollkommen. Vollkommen gerecht, gottesfürchtig und das Böse meidend, verhält nach allen vier Himmelsrichtungen. Ebenso sind wir, bitte, das sind wir. Wir sind in Christo vollkommen gerecht, gottesfürchtig und das Böse meidend. Alles, auch unser Wandel, der Wandel Jesu Christi, wird uns zugerechnet. Bitte. Ja. Und Handel, Handlungen und Wandel Jesu Christi ist uns zugerechnet. So.
Also nochmal, wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, nicht aber Weisheit dieses Zeitlaufs, noch der Fürsten dieses Zeitlaufs, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis. Die verborgene, in Klammer Weisheit, welche Gott zuvor bestimmt hat vor den Zeitaltern, zu unserer
vor den Zeitaltern ist zeitlich genau gleichbedeutend, was Zeitpunkt betrifft, wie vor Grundlegung der Welt. Denn erst mit Grundlegung, als Gott durch Christus den ersten Spatenstich gemacht hat zur Schöpfung, da begannen auch die Zeitalter zu laufen. Ja. Gut.
Welche Gott zuvor bestimmt hat vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit.
Wunderbar. Eine Weisheit Gottes, die er zweimal verborgen hat. Kennen wir etwas? Ein Gleichnis Jesu, wo auch etwas zweimal verborgen wurde. Ein gewisser Mann fand in seinem Acker einen verborgenen Schatz. Im Acker verborgenen Schatz. Was macht der Finder?
Er verbirgt
den noch einmal. Zweimal verborgen. Und der Acker ist der Kosmos, verborgene Schatz, sind wir wieder. Eines Tages hat der Sohn entdeckt, dass in dieser Welt vom Vater eine Körperschaft von elendesten vorgesehen ist, aufgrund seines Opfertodes auf Golgatha. Die Glieder an seinem Leibe sind. Also, das ganze Geheimnis Gottes sind ja wir. Und diese Gedanken waren zuerst in Gott, dem Vater, um dem Sohn eine Freude zu bereiten. Der Acker aber, legt Jesus aus, ist der ganze Kosmos, die ganze Schöpfung. Geheimnis Gottes. Und was macht dann der Sohn? Der Sohn macht immer das Gleiche, was er vorher den Vater tun sehen. Dann sagt er, einverstanden, das ist so wunderbar für mich, auch von mir aus ganz verborgen. Vor Menschen, Engel und zwar während allen Zeitaltern. Weiter.
Entschuldigung.
Ja, bitte gerne.
Verstehe ich das hier so richtig, dass Paulus oder der Heilige Geist meint, wir reden Weisheit Gottes in einem Geheimnis? Heißt es ja wörtlich hier, also meint, selbst wenn wir Weisheit Gottes reden, ist das im Grunde noch immer in einem Geheimnis.
Ja.
Was der Geist nur aufschließt, wem er mag.
Jawohl, ja, das stimmt.
Also auch wir reden noch immer auch in einem Geheimnis.
Ja, ja. Ja.
Aber doch nicht nur für uns, sondern für die, die es zunächst hören. Es bleibt denen doch allen ein Geheimnis.
Ja, das meint er. Das meint er.
Es ist immer noch in einem Geheimnis gesprochen.
Also angenommen, dass wir jetzt hier bezeugen dürfen, reden. Irgendwo ein Hörapparat und die wollen mal wissen, was da geschwatzt wird. Nicht? Die verstehen gar nichts. Die sagen,
weil ihnen auch der Übersetzer, der Heilige Geist dazu
fehlt. 1. Korinther 4, Vers 1. Jetzt kommt etwas Gewaltiges.
Dafür halte man uns, für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes.
Oh. Wer von uns ist schon ein Verwalter der Geheimnisse Gottes geworden? Hoch, Hand hoch!
Was? Halte mal uns.
Halte mal uns. Aha. Was heißt es aber zuerst, der erste Teil? Hat die Elberfelder keine Anmerkung unten? Dafür halte man uns für Knechte Jesu Christi darunter.
Diener? Nein.
Nicht?
Nein.
Da steht im Griechischen das Wort Hyperetes. Das sind die Galeerensträflinge, Unterruder, die takt, da unten in den Löchern unten, ständig ganz tagelang zu rudern hatten. Dafür achte man uns, eben wieder die Elendesten der Herr, die Unterruderer, Galeerensträflinge, das sind wir. Und was sind wir da vor Gott?
Verwalter der Geheimnisse.
Verwalter der Geheimnisse Gottes. Bruder Geier hat hier einmal hinzugefügt, also wenn einer ein Verwalter ist von einem Haus zum Beispiel, dann müsste ihm zugemutet werden können, dass er mindestens weiß, wie viele Räume es gibt in dem Haus, nicht? Und zu welchem Zweck sie da bestimmt sind. Das heißt also, wir sollten mal wissen, wie viele Geheimnisse es da gibt und was ihr Inhalt ist. So. Für Verwalter der Geheimnisse Gottes. Jetzt darf ich ein persönliches Zeugnis geben. Ich habe mich dann da geübt, Geheimnisse gelernt, gelesen und gebetet und so weiter. Und dann kam sich das Brüderlein wohl vor wie ein Verwalter der Geheimnisse Gottes. Ho, 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 ho. Der Heilige Geist hat vielleicht noch freundlicher gelacht, als ich jetzt lache. Nächste Stelle lesen.
Nächste Vers.
Nein, nächste Stelle.
Also.
1. Korinther 13, Vers 2.
Ach,
da war der Arthur Mohl geheilt in einem Augenblick.
Darf ich hier nur kurz eine Frage stellen? Wir lesen in Vers 6. Dies aber, Brüder, habe ich auf mich und Apollos gedeutet, um euretwillen, auf das ihr an uns lernet, nicht über das hinauszudenken, was geschrieben ist. Auf dass ihr euch nicht aufbläht für den einen wieder den anderen. Dies aber, Brüder, habe ich auf mich und Apollos gedeutet.
Du musst für mich etwas lauter reden, wenn ich es verstehen soll. Also die Stelle kenne ich. Und jetzt liest du da.
13, 2.
Ja. 1. Korinther 13, Vers 2. Oder kommt von 1 an.
Wenn ich mit den Sprachen der Menschen oder Engel rede,
aber bitte nicht redete, sondern da spricht der Geist Christi, der Geist Gottes hier. Kann Christus in Sprachen von Engeln reden? Weiter.
Aber nicht Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel.
Weiter.
Und wenn ich Prophezeiung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß.
Aha, jetzt. Wenn ich alle Geheimnisse kenne, weiß, nicht?
Und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber nicht Liebe habe, so bin ich nichts.
Also, wenn ich Verwalter der Geheimnisse Gottes, alle Geheimnisse Gottes kenne, aber nicht Liebe habe, wie viel bin ich dann wert? Nichts. Nichts. Und den anderen ist nichts nütze. So geht's weiter. Nichts nütze. Wunderbar. Weiß Christus alle Geheimnisse? Ja. Und was steht da noch? Berg kann er Berge versetzen. Und so weiter und so weiter. Ja. Also, sagt wir uns, wenn Gott uns schon als Verwalter seiner Geheimnisse dem Apostel Paulus geoffenbart, eingesetzt hat, denn Paulus schreibt, seid meine Nachahmer, bitte, seid meine Nachahmer, wie ich Nachahmer Gottes und Christi bin. dann gilt wieder, am goldenen Leuchter ist Gegengewicht der Erkenntnis das äußerste Armpaar, Demut des Herzens, Gottesfurcht, Demut. Also, je mehr wir wirklich in Bezug auf die wunderbaren Geheimnisse Gottes und das Geheimnis Gottes erkennen können, verwalten können sogar, so auf der anderen Seite unsere Selbsterniedrigung und Verleugnung und Demut und Gottesfurcht entsprechend zunehmen. Dann bleibt es im Gleichgewicht.
Er sagt ja im nächsten Vers, da in 4,2, wie die Verwalter sein sollen. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer sich gewaltig anstrengt und Tag und Nacht bis zur Erschöpfung arbeitet. Sich verausgabt.
Danke schön.
Treu.
Habt ihr richtig gehört? Ja, ich hoffe, ihr habt das Falsche richtig gehört. Oder das Richtige falsch.
Also für die Tonbandhörer will ich es nochmal richtig lesen. Ja. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu erfunden wird.
Nächste Stelle. 1. Korinther 14, Vers 2.
Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht Menschen, sondern Gott. Denn niemand versteht es, im Geiste aber redet er Geheimnisse.
Liebe Geschwister, was das Reden in Zungen oder in Sprachen betrifft, ist das göttlich Gegebene wieder so wunderbar und allerheiligst, wie wir jetzt hören konnten. Ja? Wenn einer wirklich in Zungen redet oder betet, dann redet er Geheimnisse mit Gott. Und niemand versteht es. Deshalb schreibt Paulus von sich: Ich rede mehr in Zungen als ihr alle. Aber in der Versammlung rede ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand zur Erbauung der Versammlung als 10.000 in Zungen. Das ist gesunde Norm. Aber das, was hier steht, das darf ich noch etwas hier ergänzen. Er liest noch weiter.
Wer aber weissagt, redet den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Wer in einer Sprache, also Zunge, redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Versammlung. Ich wollte aber, dass ihr alle in Sprachen redetet. Vielmehr aber, dass ihr weissagt.
Also prophezeit, das prophetische Wort benutzt, heißt das, und auslegt.
Wer aber weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass er es auslege. Auch dass die Versammlung Erbauung empfangen.
Auf das kommt es an. Und jetzt, du hast den gleichen Satz wie ich. Das ist 14, ja? Jetzt kommt das. Ja. Vers 13. Darum, wer in einer Sprache redet, bete auf, dass er es auslege. Denn
wenn ich
in einer Sprache bete, jetzt Achtung, so betet mein Geist. Aber mein Verstand ist fruchtleer. Oh. Ist also ein Unterschied zwischen dem Geist des Menschen, der lebendig gemacht ist, und seinem Verstand? Also wenn einer in Zungen wirklich mit Gott Geheimnisse austauschen kann, im Allerheiligsten geschieht das, dann betet der Geist zum Geist, mein Geist zum Geist Gottes, und mein Verstand ist ausgeschalten. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen, Salomo, und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Der Verstand ist abhängig von den guten, normalen Funktionen der Gehirnzellen. Der Geist aber nicht. Der Geist des Gläubigen ist Leben in der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Da können doch Gläubige regungslos gelähmt im Krankenhaus liegen, können sich nicht mehr mitteilen. Betet aber jemand trotzdem, ne? Dann gibt es Fälle, wo die Betreffenden vom Herrn wieder zurechtgebracht werden und die erzählen was? Genau, was du gebetet hast, hat mein Geist mitgebetet und ich wurde so erquickt und erbaut und innerlich war ich mit dem Herrn so verbunden wie fast nie. Ne? Und äußerlich aus. Da war der Verstand aus, also nicht mehr funktionsfähig oder irgendwie eine Nervengruppe, aber der Geist, der kann umso wunderbarer mit dem Herrn, mit dem Geist des Herrn Zwiesprache halten. Weiter, das war jetzt 1. Korinther 14, 1. Korinther 15, 51. Das eine Geheimnis, das Wunderbare.
Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick.
En atomo, in einem Augenblick.
Bei der letzten Posaune.
Darf ich gerade, ja, weiterlesen? Ne?
Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden.
Soweit. Erstens, Enatomo, ein Hinweis auf den Zeitpunkt, wo die Entrückung stattfinden wird. Im Atomzeitalter können wir lesen, oder in der Art und Weise, wie ein Nichts bisher, ein Atomkernmittelpunkt gezündet wird und dann fliegt die ganze Sache gen Himmel zum Fluche, buchstäblich, aber wir sind wir auch für nichts geachtet? Jawohl. Und wenn die Posaune Jesu Christi erschallt, dann wird da drin gezündet und dann fliegt die ganze fromme, wirkliche Gesellschaft Jesu Christi zum Segen gen Himmel. So. Aber jetzt, bei der letzten Posaune, mit diesem Wort verirren sich die meisten Ausleger wohin? In die Mitte der letzten sieben Woche, weil dort die letzte, die der sieben Posaunen ertönt. Bei der letzten Posaune. Nein. Die sieben Posaunen sind alle Gerichtsposaunen und werden von Engeln geblasen. Und unsere letzte, unsere zwei Posaunen, die wir hören, bläst der Herr selbst. Er kommt nicht mit einem Erzengel, sondern er, was sonst ein Erzengel machen würde, in der Stimme eines Erzengels, und in der Posaune Gottes kommt er. Der Herr. Wieso ist die letzte Posaune bei uns nur eine zweite? Ist das biblisch richtig? Sehr einfach, gewaltig, nicht nur richtig, sondern göttlicher Grundsatz in höchster Potenz. Der erste Mensch, Adam, dort vorne. Paulus erzählt dann eben dort, was passiert ist mit Adam und Eva im Paradies. Der erste Mensch, Adam, kennt die Schrift auch einen zweiten Menschen? Wie heißt er? Wie heißt er? Jesus Christus. Der zweite Mensch. Jesus Christus. Aber wie wird dieser zweite Mensch, Jesus Christus, auch noch genannt?
Der letzte
Mensch. Jesus Christus ist sowohl der zweite Mensch und der letzte Mensch. Kann also ein zweiter schon der letzte sein? Jesus Christus selber ist die Antwort. Nicht nur das. Gibt es einen zweiten Tod? Da gibt es dann auch einen ersten. Naja, ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, das ist normal. Es gibt einen zweiten Tod. Und jetzt schreibt Paulus, der letzte Feind, der weggetan wird, ist schon wieder der letzte. Ist der Tod. Ist das der erste Tod oder der zweite Tod?
Der zweite.
Also da ist auch der zweite gleichzeitig der letzte. Stimmt's also? Unsere letzte Posaune ist nur die zweite. Bei der ersten Posaune werden zuerst die in Christo entschlafenen Leiber auferstehen. Und dann kommt schon die zweite, letzte Posaune. Und da werden wir verwandelt und mit ihnen zusammen entrückt. Weiter.
Lesen da.
Jetzt kommt Epheser 1, Vers 9. Die meisten Gläubigen haben eine Ahnung vom Willen Gottes. Aber dass der Wille Gottes schon ein Dreifacher ist, auf der Ebene des Guten, dann auf der Ebene des Wohlgefallen, dann erst auf der Ebene des vollkommenen Willens, wissen die meisten nicht. Und jetzt hier gibt es noch ein Geheimnis des Willens Gottes. Also dass die Gläubigen so weit den Willen Gottes kennen, dass sie möglichst nicht sündigen sollen und ihm vertrauen sollen, so weit kennen sie den Willen Gottes. Aber das ist dann nicht einmal die Hälfte vom A, also vom Alphabet. Lies es bitte.
Indem er uns kundgetan hat, das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen.
Ja, Geheimnis seines Willens. Da liegt sein Wohlgefallen drin. Das ist jetzt, also, da sind wir jetzt wo? Jetzt sind wir im Heiligtum.
Das er sich vorgesetzt hat, das bezieht sich also auf Geheimnis. Das Geheimnis hat er sich vorgesetzt in sich selbst.
Hat er sich vorgesetzt, das entspricht dem Vorsatz Gottes.
Weiß für die Verwaltung der Fülle der Zeiten, nämlich alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus, das, was in den Himmel und das, was auf der Erde ist, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil.
Das All in Christo unter ein Haupt zusammenzufassen, ist kurz gefasst das Geheimnis seines Willens. Oh. Ja. Die Masse der Gläubigen meint Gott wohlgefällige Stellung bezogen zu haben, wenn sie von einem unendlichen Gericht und von einer unendlichen Verdammnis und so weiter reden und jeden anderen verdammen, der meint, es werden doch mal alle gerettet, liebe Geschwister. Die haben eine kleine Ahnung vom Willen Gottes. Die haben eine kleine Ahnung vom Evangelium der Herrlichkeit. Die haben eine kleine Ahnung von der Person Jesu, vom himmlischen Vater. Aber auch nur um kein Hauch von einer Ahnung, was Geheimnisse Gottes betrifft. Hat mal einer mir prompt gesagt, ja, ihr wollt da so Geheimniskrämer sein, nicht? Das wird dann so abgetan. Nein. Geheimnis seines Willens, das All in Christo unter ein Haupt zusammenzufassen, Epheser 3, Vers 3.
Müssen wir bei 1 anfangen.
Ja.
Dieser halt ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch die Nationen, wenn ihr anders gehört habt von der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben
ist. Aha, Achtung, mal richtig betonen. Wenn ihr anders gehört habt von der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir gegeben ist.
In Bezug auf euch. Ja, dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden, wie ich es zuvor in kurzem beschrieben habe.
Also, Geheimnis, schreibt Paulus, habe ich nur alles in kurzem. Paulus ist Chefarchitekt, ich habe als weiser Architekt an den Grund gelegt, einen anderen Grund kann niemand legen. Ja. Und der Chefarchitekt, der hat keine Zeit, um Detailpläne am Haus zu zeichnen und weiß, was sich um weiß, was zu kümmern da hat er seine Zeichner und seine Mitarchitekten und dann alle die Unternehmer, die alles ausführen. Der Chef entwirft den großen Wurf mit ein paar Strichen, so, und alle anderen haben sich den kurzen wenigen Strichen anzupassen und unterzuordnen und die ganz genau zu beachten. So. Und das ist der Dienst, die Art und Weise, wie Gott dem Apostel Paulus die Fülle der göttlichen Geheimnisse geschenkt hat, und die darf er nur mit kurzen Strichen so skizzieren, nicht? Und wenn ich den Paulus frage, ja, aber ich möchte von diesen einzelnen Punkten mehr wissen, dann sagt er, mein Lieber, dann fang doch bitte vorn noch einmal an zu lesen bei 1. Mose 1 und so weiter. Das sind alle meine Mitarbeiter. Ohne es zu wissen, haben die schon die Beiträge geliefert zum gesamten Herrlichkeitsleib oder Bau Gottes oder Tempel Gottes, die meinen wenigen Strichen schon eingeordnet sind durch den Geist, der in ihnen war. Dann das war Epheser 3, Vers 3 und Vers 4.
Haben wir schon.
Ja. Da haben wir zweimal in 3 und 4 Geheimnis, gell? Noch einmal?
Ja, woran ihr im Lesen merken könnt, mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus.
Aha. Nein, vorher noch, das Vers 3, nochmal Geheimnis.
Ja. Dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden, wie ich es zuvor in kurzem beschrieben habe, woran ihr im Lesen merken könnt, mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus.
Aha, jetzt kommt. Jesus Christus können ja alle gläubigen, wenn sie wirklich gläubig sind. Aber das Geheimnis Jesu Christi kennt kaum einer. Dann geht es weiter. Jetzt schlagen wir auf Epheser 3, Vers 9.
Und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei.
Jetzt Paulus als Verwalter der Geheimnisse. Ja.
Das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, auf das jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Versammlung kundgetan werde, die gar mannigfaltige Weisheit Gottes nach dem ewigen Vorsatz.
Aha. Also diese Geheimnisse oder dieses eine Geheimnis hier hat Gott wo verborgen?
In sich.
Dann war es ganz sicher verborgen vor allen Geschöpfen. Verborgen war in Gott. Achtung! Jetzt gibt es Ausleger, Prächtige, die lehren, dieses Wort zur Kenntnis nehmend, dieses Geheimnis war verborgen in Gott. Indem sie lehren, wenn also dieses Geheimnis während den Zeiten der Zeitalter bis Paulus in Gott verborgen war, dann finden wir diese Dinge auch nicht im Alten Testament. Scheint einzuleuchten, nicht? Also, ich sage jetzt begreiflich, ja. Und ich sage total falsch. Das Gegenteil ist der Fall.
Haben wir vorhin schon gelesen.
Was denn?
In Römer 16.
Aha. Römer 1 und Römer 16 ist ja eine Antwort, sehr ja gut. Was lesen wir Römer 1?
Ja, sinngemäß auch.
Gott hat in den Propheten die Dinge nur verheißen, aber nicht geoffenbart.
Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium Gottes, welches er durch seine Propheten in heiligen Schriften zuvor verheißen hat.
Zuvor verheißen hat, das heißt aber noch nicht geoffenbart. Das ist in den Schriften verborgen. Jetzt kommt,
und die 60,
jetzt kommt das
Letzte. Also so fängt der Römerbrief an und er hört genauso auf.
Letzte Vers im Römer, in Römer 16.
Das ist der drittletzte. Dem aber, der euch zu befestigen vermag nach meinem Evangelium.
Bitte, wieder nach meinem Evangelium.
Und der Predigt von Jesu Christo nach der Offenbarung des Geheimnisses, das in den Zeiten der Zeitalter verschwiegen war, jetzt aber geoffenbart und durch prophetische Schriften.
Aha. Also, ja, es war verschwiegen im Sinne nicht geoffenbart, aber verheißen. Dem Wort nach sind die Dinge da.
Durch prophetische Schriften.
Durch prophetische Schriften. Ne? In den prophetischen Schriften sind die Dinge drin, aber wir sind ja Zeugen in einer Sprache und in anstößigen Erzählungen und so weiter, dass niemand überhaupt daran denkt, da seien die Geheimnisse Gottes darin verborgen.
Ja, und aber jetzt, Gesetz, die Stiftshütte.
Und so weiter, aber und jetzt ein wunderbares Wort. Psalm 17, das ist ergreifend schön. Auf Christus gelesen, Psalm 17, Vers 3b.
Mein Gedanke geht nicht weiter als mein Mund.
Haben wir gehört? Wer hat durch den Mund Davids gesprochen? Christus, die in jenem wunderbaren Wort. Der Geist des Herrn war auf meiner Zunge, darf David bezeugen, item auch hier. Jetzt spricht der Geist Gottes und der Geist Christi. Mein Gedanke, das Verborgenste Gottes, geht nicht weiter als mein Mund. Was heißt das jetzt in unserer Frage? Mein Gedanke geht nicht weiter als mein Mund. Ist das bei uns auch immer der Fall? Nein. Das geht so weit, mit dem Munde segnen Sie und in Ihrem Herzen fluchen Sie. Nein. Mein Gedanke geht nicht weiter als mein Mund. Also ist im Worte Gottes der letzte Gedanke, der im Herzen Gottes ist, auch schon drin. Sonst gingen Gedanken Gottes, wenn die nicht im Worte Gottes wären, nicht? Weiter als sein Wort. Ganz klar. Also sind diese verborgenen Dinge während den Zeitaltern, die in Gott verborgen waren, denn ist nicht Christus das Wort Gottes, ne? In Christus verborgen heißt in Worte verborgen. Also, gut, weiter.
Aber kann man vielleicht.
Also, ja, du hast noch etwas?
Mit dem Verborgensein in den Zeitaltern.
Ja.
Das ist ja auf Israel bezogen, vom Alten Testament her. Wir haben es im Alten Testament nicht erkannt.
Aber wir haben im Alten Testament
nicht erkannt.
Nicht erkannt. Wir aber dürfen heute im Alten Testament es erkennen schon.
Jawohl.
Also wir dürfen das verborgen sein, nicht heute noch auf uns beziehen. Das wäre falsch.
Ja, ja. Er sagt ja auch, dass es nun geoffenbart, ja, also offengelegt.
Ich muss das nochmal betonen, für Israel ist das auch heute noch eine verborgene Sache.
Für alle anderen als für uns.
Ja, natürlich.
Ja. Dann, jetzt kommt Epheser 5, Vers 32. Wird immer wunderbar. Epheser 5, 32. Vielleicht 31 schon gelesen.
Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleische und von seinen Gebeinen. Deswegen wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weib anhangen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber sage es in Bezug auf Christum und auf die Versammlung.
Aha. Jetzt tritt vor unsere Augen ein erstes großes Geheimnis Gottes. Wir wissen, Auszug aus Ägypten bis Einzug ins Land. Jesus Christus, ständiger Begleiter, als geistlicher Fels in der Wolkensäule. Immer wenn die Situation verzweifelt und hoffnungslos war, stieg die Wolkensäule hernieder und rettete die Situation. Jesus Christus in der Wolkensäule, Begleiter, du, Israel, bist mein Vater und ich bin dein Mann. Während der Wüstenwanderung schon, Christus. So lesen wir den Propheten. Sie stellen nicht so. Dann wissen wir, Israel als ganzes Volk und Jerusalem in besonderer Weise wird Braut und Weib des Lammes sein. Und da ist Christus in vollkommener Weise Mann. Und wir sind Glieder am Leibe des Bräutigams des Christus bei dieser Hochzeit. Das erste ist vorhofmäßig, wie die Stiftshütte mitgeführt wurde. Und das zweite ist schon im Heiligtum. Und jetzt das dritte Höchste ist, was Paulus jetzt sagen und schreiben durfte. Dieses Geheimnis, das Gott geschöpft hat, gesetzt hat zwischen Mann und Weib, ist groß. Ich, Paulus aber, der es immer mit dem Überragenden zu tun hat, beziehe dieses große Geheimnis zwischen Mann und Weib auf Christus und seine Gemeinde, seinen Leib. Das ist wieder vollkommener Wille Gottes, wohlgefälliger Wille Gottes, guter Wille Gottes. So. Merken wir, wie steht es da in Bezug auf uns? Normalerweise findet ja vor einer Hochzeit, wo Mann und Weib eins wären, eine Verlobung statt. Wie steht es da bei uns? Ich habe schon mal die Tage, diese Stunden gesagt. Paulus ist im Neuen Testament der Eliezer des wirklichen Abraham-Vaters der Höhe, der für seinen Sohn eine Jungfrau sucht. Nämlich, ich habe euch, schreibt Paulus uns, als eine reine Jungfrau. Wir denken an die Tochter
Jephthas.
Von Jephtha. Also eine reine Jungfrau, einen Mann verlobt, hat also bei uns auch eine Verlobung schon stattgefunden. Ja, bitte schön. Also, Israel dort in der Wüste, Israel in Herrlichkeit und wir über allem in der Unendlichkeit Gottes. Geheimnis, groß Geheimnis. Wunderbar. Ja, Das sind alles nur kurze Worte. Jetzt könnten wir da nur an einem Wort, gerade bei diesem großen Geheimnis, stehen bleiben und forschen und forschen. Und dann könnten wir erleben, was dann für eine Hochzeit hochgefeiert wird. Das war die Hochzeit von Kana, na ja, gerade noch so ein Schattenriss, und die Hochzeit des Sohnes des Königs, wo da die Fürsten alle abgesagt haben und dann die von den Hecken und Zäunen gerufen werden, und dann einer kommt im nicht hochzeitlichen Gewand. Nur schnell, was bedeutet der? Die von den Hecken und Zäunen kamen, denen wurden ihre Lumpen zuerst abgenommen, dann in ein Bad gesteckt, und dann bekam jeder ein wunderbares Hochzeitskleid, strahlend. Da ist nun einer, der meint, er sei sowieso schon so sauber und habe so ein schönes Gewand, ein schönes Hochzeitsgewand, und gerade der wird ausgeschmissen. Hoho, hoho, liebe Geschwister, was damals offenbar werden wird, was die ganz Frommen sich eingebildet haben, weil sie nicht zu den Elenden der Herde, nicht zu den Gibeonitern und nicht zu den losen Leuten von Jephtha und nicht zu den nicht also meine Brüder, spricht er zu Söhnen Belials, die bei ihm waren, der Höhle Adulam, also Liebe. So. Ist unser himmlischer Vater, wenn er spricht, oder dass der Heilige Geist spricht, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Zu wem spricht er das? Zu seinem Volk Israel, zu den Frommen, zu den hohen Priestern. Und eure Wege sind nicht meine Wege. Meine Wege sind nicht eure Wege. Merken wir etwas, liebe Geschwister, und es ist höchste Zeit, dass wir eine Ahnung bekommen, dass die Gedanken unseres himmlischen Vaters im Heiligen Geist und Jesus Christus, Jesu Christi, ganz anders, wunderbar, ganz, so überragend, wunderbar, ganz anders als wir da, mein so sei es nicht, wir.
Deshalb sagt er auch, dass unsere Gesinnung, unsere Denkart erneuert werden muss.
Ja. In die Gesinnung des Christus, wie der Bruder vorgelesen hat. Weiter, das war das große Geheimnis. Dann Epheser 6, Vers 19, die Rede vom Geheimnis des Evangeliums einfach.
Und betet auch für mich, auf dass mir Rede verliehen werde im Auftun meines Mundes, um mit Freimütigkeit kundzutun das Geheimnis des Evangeliums, für welches ich ein Gesandter bin in Ketten.
Ah, seht ihr da. Ein nach dem anderen Mal in mein Evangelium betet für mich, dass ich meinen Mund mit Freimütigkeit auftun kann, um das Geheimnis des Evangeliums. Nicht einfach Evangelium, so wunderbar wie die sind. Nein, das Geheimnis des Evangeliums mit Freimütigkeit. Deshalb braucht es da Fürbitte für die redenden Brüder.
Wir spüren ja manchmal, wie unser Bruder Adur schon nach dem richtigen Ausdruck ringt.
Ja, genau.
Das meint er hier, wie ich.
Ja,
dass ich freimütig, dass ich also auch setzen kann.
Ja, dass mir die Worte gegeben werden, genau. Kolosser 1, Vers 26 und 27.
Müssen wir schon ein bisschen vorher lesen. Oder soll ich da anfangen? Das Geheimnis, welches von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei unter den Nationen, welches ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit.
Geheimnis des Evangeliums, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns. Kolosser 2, Vers 2. Geheimnis Gottes kennen wir, oder wir meinen es gekannt zu kennen. Dann können wir weitergehen zu Kolosser 4, Vers 3. Das Geheimnis des Christus.
Das ist eine ähnliche Stelle wie die vorletzte. Und betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür des Wortes auftue, um das Geheimnis des Christus zu reden, um deswillen ich auch gebunden bin, auf dass ich es offenbare, wie ich reden soll.
Ja, ja, genau. Weil es ist gerade hier die Grenze, dass menschliche Worte das gerade noch andeuten können. Die Grenze, als Paulus entrückt wurde in den dritten Himmel, ins Originalparadies der Unendlichkeit Gottes,